die waren sehr angesagt und dieses Lied war wochenlang auf Platz 1 in Amerika. Irgendein Kritiker hat geschrieben, sie gehören nicht zu jener Art von Girlgroup, die mit den Brustwarzen die Türen zum Mainstream aufstoßen und rufen, ach Gott, bin ich heiß, sondern sie machen wirklich ernsthafte Musik.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1989.
Bitte bald Musikverrückten, schönen guten Tag. Lutz Stolberg ist wie immer da, unser Musikexperte. Und ich bin Carsten Richter. Wir wollen 1001 Musikgeschichten erzählen, heute über das Jahr 1989. Da denkt man natürlich sofort an die Wende. Spielt auch eine Rolle, aber eher eine kleinere, denn musikalisch ist so dermaßen viel passiert in diesem Jahr, über das wir unbedingt sprechen müssen. Wunderbare Platten sind rausgekommen. Ja, vielleicht sogar die besten Platten des Jahres. Die Simple Minds mit The Street Fighting Years. Da ist unter anderem der Opus Belfast Schall drauf. Oder The Seeds of Love, die Tears for Fears, ja. Wir haben alle sofort wieder den Titeltrack im Ohr. Sowing the Seeds of Love. Ganz, ganz tolles Stück, ist heute auch ein Thema. Genau wie Depeche Mode. Die hatten damals nämlich einen Konzertfilm rausgebracht. 101 heißt das Ding und das geht echt wirklich unter die Haut. Kann man nicht anders sagen. Außerdem klären wir, was es mit dem sogenannten Madchester Sound auf sich hat. Wir sprechen über die erfolgreichsten Songs des Jahres und natürlich sind auch unsere Plattengeheimtipps dabei. Und wie immer, zu Beginn der historische Überblick. 1989, was war wichtig, Lutz?
Also ich glaube, 1989, es weiß jeder, was los war damals, das Jahr der Wende, der politischen Umbrüche. Über 89 zu reden, heißt für mich vor allem über persönliche Erlebnisse zu reden, weil ich das damals alles hautnah mitbekommen habe hier in Leipzig. Ich war als Student gerade fertig geworden mit meinem Studium, hatte meine erste Wohnung bekommen hier und war mittendrin in den Ereignissen, bin also am 2. Oktober zum ersten Mal zur Nikolaikirche gegangen, als es noch sehr gefährlich war damals. Ja. Getrieben von einer inneren Unruhe einfach. Es war ein emotionaler Drang, dabei sein zu müssen. Das war gerade dieser Puffertag, wo die Botschaftsflüchtlinge aus Prag gerade abgereist waren in den Westen, Zehntausende. Und sich die Botschaft aber in Prag, die bundesdeutsche Botschaft, erneut zu füllen begann. Da waren also binnen weniger Stunden wieder tausende Flüchtlinge gekommen. Und es hat mich auf die Palme getrieben. Vor allem die offizielle, die hiesige SED-Propaganda. Wäre die wenigstens geschickt gewesen, dann hätte sich die DDR vielleicht 1,5 Jahre länger halten können. Aber es war einfach nur dumm und dreist, was man uns da vorgesetzt hat. Und das hat mich auf die Palme getrieben und letztendlich zur Nikolaikirche. Damals noch auseinandergeknüppelt von Polizisten, die Demonstration, die zum ersten Mal da in Bürgerkriegsausstattung aufmarschiert sind mit Schwert und Schild, mit Hundestaffeln. Es fanden Hetzjagden statt auf Demonstranten auf der Grimmerschen Straße. Ich habe mich dann, wie viele andere auch, in die Mädlerpassage geflüchtet. Dort sind die nicht reingekommen. Und später am Abend bin ich dann hinter einem Rentner-Ehepaar, das irgendwie aus dem Theater kam, hergelaufen. Und die haben dann die Polizisten an der Polizeikette gebeten, durchzudürfen. Und da habe ich mich mit durchgemogelt und bin dann auf diese Weise nach Hause gekommen. Und da haben wir später abends dann Tagesthemen geguckt mit Hajo Friedrichs. Und da haben wir erstmal gehört, wie viele Demonstranten wir eigentlich waren. Es waren 20.000 an dem Tag.
Ja, unglaublich. Und was war das dann für ein Gefühl im November? Fall der Mauer? Hat man da schon das Gefühl gehabt, jetzt steht die Welt mir komplett offen oder konnte man das gar nicht fassen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe damals an dem Abend da diese Schabowski-Pressekonferenz gesehen, live im Fernsehen und dachte mir, oh, ist ja super. Ja. Da können wir morgen zur Polizei gehen, Visum beantragen. Das kriegen wir dann vielleicht in 3-4 Wochen mal schauen und dann können wir im Westen fahren, dass das also jetzt sofort losgeht. Also sofort unverzüglich, wie sich der Genosse Schabowski damals artikuliert hat, das bedeutete zu DDR-Zeiten nicht unbedingt sofort in des Wortes ureigensten Sinn. Bin dann aber am nächsten Tag mit einem Freund zusammen nach Berlin gefahren. Wir haben dann am Abend des 10. November um 23.15 Uhr die Grenze passiert am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße. Da waren wir also in West-Berlin. Yeah. Der erste Eindruck vom Westen war eine Bild-Zeitung, die man uns entgegenhielt und die man uns schenkte und dann sind wir da zu nachtschlafender Zeit irgendwie durch Kreuzberg geirrt und es war völlig irreal. Ein Erlebnis, das irgendwie auf einer anderen Bewusstseinsebene stattfand. Also ich weiß zwar noch ganz genau, wie das abgelaufen ist, was wir gemacht haben, aber irgendwie emotional kann ich das bis heute nicht so richtig fassen.
Damals hattest du wahrscheinlich auch nicht wirklich Zeit, dich mit Musik zu beschäftigen im Jahr 89, oder?
Ich habe vorübergehend das Interesse an Musik verloren, muss ich sagen. Also überrollt einfach von den politischen Ereignissen, die sich ja so im Stundentakt vollzogen. Und zuerst die ganzen schlechten Nachrichten, dann nach und während der Wende die vielen positiven Nachrichten, die Lockerungen, die gesellschaftlichen hierzulande. Und da war irgendwie keine Zeit für Musik und irgendwie riss mich das sowieso nicht vom Hocker. Also ich finde 1989 musikalisch kein so spektakuläres Jahr, da gab es andere.
Naja, dann holen wir jetzt ein bisschen was nach. Wir gucken uns mal die erfolgreichsten Songs 89 an. Auf Platz 3, Phil Collins, Another Day in Paradise.
Ja, das überrascht mich. War, glaube ich, damals 10 Wochen oder sogar noch länger die Nummer 1 in Deutschland, damals so am Jahresende November, Dezember rausgekommen, aus der Collins LP But Seriously, die übrigens ironisch gemeint war. Also der Titel der Platte But Seriously heißt so viel übersetzt wie diesmal wirklich, weil Collins jahrelang vielen anderen Interpreten geholfen hatte als Produzent, als Songschreiber. Yeah. Aber diesmal But Seriously war er wirklich auf der Platte mit seinen eigenen Songs und auch mit seiner eigenen Stimme zu hören. Ich finde Another Day in Paradise heute immer noch gut. Eigentlich ein wirklich solider Song, der sich ja mit den Obdachlosen, mit den Bettlern, mit den gesellschaftlich Gestrauchelten beschäftigt. Mhm. Eine thematische Weiterführung von Ralph McTell und Streets of London aus den 70ern für mich.
Auf Platz 2 haben wir die Bangles, Eternal Flame.
Ja, die schöne Susanna Hoffs mit ihren Kolleginnen damals, die waren sehr angesagt. Und dieses Lied war wochenlang auf Platz 1 in Amerika, weil es dieses Hymnische hat. Gibt auch ein sehr schönes Video dazu, wo Frau Hoffs sich dann im kurzen Mini in den Sand kniet und über ihr dann ein riesiges Feuerwerk losbricht. Das ist wunderschön gemacht und das wird diesem Song gerecht.
Ich finde die Bangles schon dahingehend wunderbar, weil sie eben nicht diesem typischen Girly-Image entsprochen haben. Sie kommen ja eigentlich vom Garage Rock, hast du das gewusst?
Ja, das ist richtig. Und irgendein Kritiker hat mal über die Bangles geschrieben, sie gehören nicht zu jener Art von Girl Group, die mit den Brustwarzen die Türen zum Mainstream aufstoßen und rufen, ach Gott, bin ich heiß, sondern sie machen wirklich ernsthafte Musik.
Ja, das Zitat bringt mich zu Platz 1 der erfolgreichsten Songs 1989 und das ist Madonna mit Like a Prayer.
Ja, Madonna legte natürlich Wert auf Sex-Appeal, einmal mehr auch in dem Video zu diesem skandalumwitterten Lied oder eigentlich richtig skandalumwittert war eigentlich nur das Video selbst.
Er hatte sich ja die katholische Kirche beschwert und Blasphemie vorgeworfen. Ne?
Genau, einer der besseren Songs von Madonna, wie ich sage. Also ich höre besonders gern die Maxi-Version.
Madonna, die Queen of Pop, war damals Ende der 80er natürlich ein großes Ding. Aber da war sie nicht allein.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1989.
Damals waren Depeche Mode natürlich auch sehr gefragt. 87 hatten sie ihr Album Music for the Masses rausgebracht und das dann auch anschließend ziemlich umfangreich betourt. Und diese Tournee wurde festgehalten auf einer Live-Platte und auf einer Doku, und zwar 101.
Ja, genau, ein legendärer Konzertfilm. Und wenn man sich den Regisseur anschaut, verwundert das nicht. Es handelt sich um keinen geringeren als D.A. Pennybaker, den Erfinder oder Schrittmacher des Direct Cinema im amerikanischen Dokumentarfilm überhaupt, der es also liebte, die Kamera draufzuhalten, vorzugsweise die wackelige Handkamera. Das wirkte authentischer. Yeah. Und dann einfach die Dinge zu filmen, wie sie liefen. Da wurde also nicht manipulativ geschnitten. Es wurde auch nicht groß kommentiert. Es wurde einfach nur gezeigt.
Es gibt ja auch diese bekannten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den 60ern von Dylan. Das ist, glaube ich, auch von Pennybaker, oder?
Genau, der Dylan-Film. Zuvor hat er schon ein Porträt über Jane Fonda gedreht, 1962. Ganz bekannt natürlich Monterey Pop 1967. Pennybaker hat das Monterey Pop Festival gefilmt.
Ach, ist auch von ihm.
Das ist von ihm, freilich. Und später kamen da noch Filme über Franz Josef Strauß, zum Beispiel den CSU-Politiker in der Bundesrepublik. Hier Strauß heißt der Film, weil sich Strauß immer so am Telefon gemeldet hat. Und 1994 dann ein Film über Westernhagen, keine Zeit, Dokumentarfilm, Konzertfilm und dann eben halt Depeche Mode. Ja, D.A. Pennybaker ist übrigens im vorigen Jahr gestorben. Er hat ein gesegnetes Alter gehabt, der ist nämlich 94 Jahre alt geworden.
Es ist eine Weile her, dass ich 101 gesehen habe. Aber soweit ich mich erinnere, geht's ja da größtenteils um dieses legendäre Konzert im Rose Bowl in Pasadena in Kalifornien.
Genau.
Und dann halt immer zwischengeschnittene Backstage-Szenen.
Ja, genau. Also man erlebt die Gruppe unheimlich nervös. Dazu gibt's ein paar technische Probleme. Dave Gahan beklagt drohenden Stimmverlust. Und trotzdem, als die Jungs dann auf der Bühne stehen, wird das Ganze ein fulminanter Erfolg.
Ich glaube, das war der Schlusssong Never Let Me Down Again, wo man richtig sieht, wie Depeche Mode endgültig zu Rockstars geworden sind. Da hatte Dave Gahan total spontan das Publikum animiert, so die Arme hin und her zu schwenken.
Was er ja heute auch noch macht.
Ja, aber das war einfach so eine spontane Idee, hat er sonst nie gemacht. Die anderen waren relativ erschüttert, weil Depeche Mode war ja eher so ein bisschen ernsthaft und nachdenklich und seriös. Und dann fängt er auf einmal die Rockstar-Gesten an und das ganze Stadion macht mit. Ich weiß gar nicht, wie viel, 60.000 Leute, die da drinnen waren. Das ist so ein Gänsehaut-Moment, muss ich sagen. Der ist mir in Erinnerung geblieben.
Also die Massen, müssen wir erklären, wir sind ja im Radio hier, also die Massen wiegen die Arme, die erhobenen Arme hin und her, von so links nach rechts und wieder zurück. Das hat Schule gemacht und wohl auch dank dieses Konzertfilms damals, der diese Bewegung der Massen in die ganze Welt übertragen hat.
Und eine schöne Szene fällt mir auch gerade noch ein. Das war, glaube ich, als sie Blasphemous Rumors gespielt haben. Da hält der Penny Baker wahrscheinlich auch wieder mit seiner Handkamera permanent auf einen weiblichen Fan drauf. Also die singt da halt mit, statt wahrscheinlich in der ersten Reihe. Und du hörst sie halt auch wirklich richtig singen. Und sie hat auch fast einen Nervenzusammenbruch, weil da sind ihre Idole auf der Bühne. Das ist ein ganz emotionaler Moment. Das hatte ich auch so in der Form davor und danach nie wieder bei einer Dokumentation über eine Band gesehen, dass die Fans so dermaßen intensiv eingespannt werden. Also 101 muss ich mir definitiv mal wieder angucken. Wenn wir so drüber reden, ich guck's mir heute Abend gleich nochmal an.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1989.
Damals rausgekommen, die Tears for Fears mit The Seeds of Love.
Ja, ein noch heute spektakuläres Album. Damals mit mehreren Single-Auskopplungen, unter anderem der Titelsong. Das Video dazu habe ich zum ersten Mal im DDR-Fernsehen gesehen, ausgerechnet dort zur Wendezeit in der berühmten Jugendsendung 1199, die noch ziemlich jung war, damals von Ingo Dobinski damals angekündigt, das Video. Und er meinte, der Song erinnere ihn irgendwie an seinen Kindergeburtstag. Damals aktuell Sergeant Pepper. Ich weiß nicht genau, wann Herr Dobinski geboren ist, aber es wird wohl stimmen, was er sagte. Und in der Tat, für mich klingt Sowing the Seeds of Love ein bisschen nach I Am the Walrus von den Beatles. Das Tempo, der Rhythmus etc. Aber es ist natürlich was sehr Eigenes. Die LP als solche genial, weil sich Tears for Fears so variabel und so stilsicher geben wie kaum zuvor eigentlich. Also weg vom metallischen New Wave, sondern da finden wir vieles andere Anleihen an der World Music, am Ethnopop, ein bisschen Bossa Nova, natürlich jede Menge Ballade und viele politische Themen auch.
Ja, einer der beiden Masterminds, Roland Orsible, hat ja da zusammen mit Nikki Holland gearbeitet. Das ist eine klassisch ausgebildete Pianistin, die auch mit Cyndi Lauper und mit David Byrne zusammengearbeitet hat. Und die haben tatsächlich zusammen 5 der 8 Songs geschrieben. Also da war Kurt Smith, quasi die zweite Stimme, der zweite Kopf von Tears for Fears, so ein kleines bisschen außen vor. Das erklärt vielleicht auch die Stilvielfalt. Aber interessant, dass du das sagtest mit den Beatles. Bei Sowing the Seeds of Love habe ich genau den gleichen Eindruck. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Der Song ist 87 entstanden.
Ja.
Damals haben sie den geschrieben und da gab es in Großbritannien im Speziellen so einen Beatles-Hype.
Ja, das lag an 20 Jahre Sgt. Pepper und das lag daran, dass die ersten Beatles-Alben auf CD veröffentlicht wurden. Das sorgte also für einen neuen Beatles-Hype.
Ja, ich kann mich noch gut dran erinnern, wie ich den Song das erste Mal gehört habe. Da war ich vielleicht so 11 oder 12, das war natürlich nicht 89 und hat mich umgehauen. Und also wenn du mich fragst, so hat ein perfekter Popsong zu klingen, kann man nicht anders sagen. Mir gefällt auch die politische Note darin. Wie gesagt, 87 entstanden, damals waren in Großbritannien auch Unterhauswahlen und da hat die doch relativ verhasste Margaret Thatcher mit ihren Konservativen zum dritten Mal gewonnen und in dem Zusammenhang hat Orsible geschrieben, Politician Granny with your high ideals, have you no idea how the majority feels? Also Politiker Oma mit deinen hohen Idealen, hast du denn keine Ahnung, wie die Mehrheit fühlt und denkt? Es ist eine starke Zeile, wenn du mich fragst. So viel zu Tears for Fears mit The Seeds of Love und wir kommen noch zu einer weiteren starken Platte, denn 89 war auch ein ziemlich gutes Jahr für Simple Minds.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1989.
Die haben damals ihre 8. Platte rausgebracht mit dem Titel The Street Fighting Years.
Ja, genau. Ein wirklich aufsehenerregendes Album, produziert von einem bewährten Team, nämlich von Trevor Horn und seinem Soundingenieur Stephen Lipson. Das war das kongeniale Duo, das also schon Frankie Goes to Hollywood und Propaganda groß rausgebracht hatte und dann auch viele andere Bands produzierte auf dem ZTT-Label. Sanctum Tam heißt es, glaube ich, begründet damals von Trevor Horn, also sein eigenes Plattenlabel. Der Ear Catcher war natürlich Belfast Child. Das war die Vorabsingle, die im Frühjahr rausgekommen ist, 89, so zu Ostern war die und auch bis auf Platz 1 gekommen ist. In Großbritannien hat sich, glaube ich, bloß eine Woche gehalten, aber immerhin ein monumentales, ein gewaltiges Werk mit sehr viel Synthesizern, mit Orchestern natürlich auch. Da ist Trevor Horn, der ja den Bombast ein wenig liebt und mit Frankie Goes to Hollywood bis zum Exzess betrieben hat, immer wieder richtig aus sich rausgekommen und hat seinem Affen Zucker gegeben.
Aber ich meine, der Bombast passt ja auch ziemlich gut zu den Simple Minds, weil Stadionrock haben sie sich ja im Laufe der 80er ziemlich zu eigen gemacht. Auf The Street Fighting Years kommt dann aber auch noch eine sehr atmosphärische Note dazu. Ja, dieser keltisch-folkloristische Einschlag, den man zum Beispiel auch bei Belfast Child gut hört, das ist ein bisschen neues Ding und macht auch den großen Reiz der Platte aus. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass zwei sehr begabte Session-Schlagzeuger beteiligt waren. Und zwar Stuart Copeland, kennt man natürlich von The Police, und Manu Katché, das ist ein französischer Session-Schlagzeuger, hat mit vielen, vielen Musikern zusammengearbeitet. Am bekanntesten ist wahrscheinlich seine Zusammenarbeit mit Peter Gabriel ab, ich weiß gar nicht, Mitte der 80er bis Mitte der 90er. Beides unglaublich versierte Schlagzeuger mit so einem gewissen Ethno-Touch und ich glaube, das hat den Simple Minds damals schon ganz gut getan.
Bestes Lied auf der Platte nach Belfast Child ist für mich Mandela Day. Das ist ein Lied über das Geburtstagskonzert zum 70. von Nelson Mandela, das im Juni 88 im Londoner Wembley Stadion damals stattgefunden hat und in alle Welt übertragen wurde. Und Simple Minds waren auch dabei und sie feiern diesen Tag noch einmal in diesem Song.
Sind auf der Platte auch schon deutlich politischer geworden im Vergleich zu den vorgehenden Alben. Biko haben sie ja auch gecovert, bekannter Peter Gabriel-Song von 1980. Ich glaube, auf der dritten Gabriel-Platte ist das drauf. Da habe ich allerdings ein bisschen Bauchschmerzen. Also die Version von Biko mag ich überhaupt nicht. Die finde ich...
Gefällt mir auch nicht so. Peter Gabriel ist auch schwer zu toppen, muss man sagen. Stimmlich ist er einzigartig und da ranzukommen oder das dann irgendwie wettzumachen, zu versuchen mit technischen Mitteln, das muss zwangsweise viel schlagen.
Ich meine, Jim Carrey, der Sänger, hat schon eine gute Stimme, aber er nölt das ja einfach bloß so runter und die Musik ist halt einfach nur total hallig. Also da muss ich sagen... Abstriche in der B-Note. Aber ansonsten eine tolle Platte. The Street Fighting Years für den Simple Minds.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1989.
Ende der 80er waren sehr viele verschiedene Musikstile angesagt. Nicht nur Synthie-Pop oder Stadionrock, sondern auch Hip-Hop. De La Soul haben zum Beispiel ihr Debütalbum rausgebracht, 3 Feet High and Rising, wo sie unter anderem Samples von Johnny Cash Songs und von den Turtles verwenden. Also ein bisschen kurios, aber klingt wirklich toll. Und das ist ein großes Lob, wenn ich das sage, weil ich bin nicht wirklich ein Hip-Hop-Fan. Oder, was haben wir noch, 89? Elektro war ein großes Ding. Acid House zum Beispiel als eigener Stil, vor allem in England sehr populär, ist sehr minimalistisch, mit harten, pumpenden Basslines und ganz merkwürdig verzerrten Sounds. Und natürlich spielt auch Alternative und Indie-Rock eine Rolle, sowohl in Amerika als auch in Großbritannien. Und irgendwo dazwischen finden wir dann den sogenannten Mad Jester Sound.
Ja, deutet schon darauf hin, die Verballhornung des Namens, also Mad steht für Irre, für Wahnsinn. Und es geht natürlich um Manchester, die Industriestadt.
Der Mad Jester Sound war ja so eine Mischung aus Indie-Rock, 60er Jahre, Psychedelic Rock und elektronischer Tanzmusik. Also vor allem diese stampfenden Beats hatten sie sich sehr zu eigen gemacht. Ich meine, das war ja auch im New Wave sehr populär, aber in dem Fall war es so, dass typische Gitarrenrockbands auf einmal mit Elektro- und Dance-Music-Produzenten zusammengearbeitet haben. Und dadurch hat sich natürlich ein sehr interessantes Stilgemisch gebildet. Gutes Beispiel, 89 sind The Stone Roses mit ihrem gleichnamigen Debütalbum. Da hörst du es wirklich gut. Bass und Schlagzeug bilden eine sehr moderne, dance-lastige Rhythmusfraktion, während Gesang und Gitarre eher an die späten 60er erinnern. Ja, das so Beatles klingt da an, die Birds, Led Zeppelin und so weiter. Also mal poppig, mal psychedelisch. Ist wirklich eine sehr, sehr interessante Platte. Und wie gesagt, Manchester war damals das Zentrum dieses neuen Sounds. Aber natürlich hat die Stadt schon wesentlich längere Musiktradition, wenn wir mal zum Beispiel zurückdenken an die 60er.
Ja, wir denken an Herman's Hermits und wir denken natürlich an die Hollies.
Ja, später dann in den 70ern Barclay James Harvest und 10cc, zumindest ja. In der Nähe von Manchester haben die sich gegründet.
Ich dachte mal, Barclay James Harvest wäre eine deutsche Band. Kleiner Scherz am Rande, ja. Also in Deutschland erfolgreich waren. In England, da hat ja wirklich kein Haar nach ihnen gekräht.
Das stimmt, ja. Ich glaube auch jetzt noch, oder? Wenn sie tun, dann wussten das in Deutschland. Ja. 1976, Gründung von Joy Division, darf man natürlich nicht vergessen. Ganz wichtige Band für Manchester.
Ja, das dann in der Tat. Und sie hatten ja auch wirklich einen besonderen Sound. Und mit ihrem Leadsänger Ian Curtis, der klang wie ein alter Rockbarde. Dabei war der gute mal Anfang 20 gerade, wie wir wissen. Gebeutelt von seelischen Krankheiten, von Depressionen, von einer epileptischen Erkrankung, die dann das Ganze dann in den Suizid mündete. 1980 aus Joy Division wurde dann New Order, sehr erfolgreiche Band, bis heute die erfolgreichste Maxi-Single aller Zeiten hervorgebracht hat. Über 20 Millionen Mal verkauft. Das ist Blue Monday von 1983.
Unglaublich wichtig für Manchester war natürlich das ansässige Plattenlabel Factory Records. 78 gegründet, unter anderem von einem gewissen Tony Wilson. Es war eigentlich ein Fernsehmoderator und Musikmanager, der sich im Laufe der nächsten Jahre zu einer ganz, ganz wichtigen Schlüsselfigur der hiesigen Musikszene gemausert hat. Wird auch heute noch regelrecht als Ikone verehrt, obwohl er gar nicht mehr am Leben ist. Er hatte auch so einen legendären Nachtclub, wo wirklich immer die neuesten, angesagtesten Bands gespielt haben. Ja, und wichtiger Act bei Factory Records war natürlich Joy Division, beziehungsweise später dann New Order. Und da ist es schön, dass du gerade Blue Monday erwähnst. Kennst du die Geschichte, dass obwohl das eine große Hitsingle war, die eigentlich damit miese gemacht haben?
Ja, irgendwas mit dem Cover. Das Cover soll so Unsummen verschlungen haben, ja. Die Produktion des Covers.
Das war so ein aufwendig designtes Cover, dass die für jedes verkaufte Exemplar am Anfang ungefähr 20 Pence Verlust gemacht haben. Obwohl es wirklich einer der meistverkauften 12-Zoll-Singles des Jahres waren. Also das musst du erstmal schaffen, aber hey, warum nicht? New Order war damals angesagt. Also kann man sich auch mal ein schön extravagantes Plattencover leisten.
Ich weiß nicht, wer schon mal in Manchester gewesen ist, der wird mir vielleicht zustimmen, dass sich die Ödnis dieser grauen Industriestadt wirklich in dem Sound auch widerspiegelt. Ich finde das voll und ganz, weil ich war schon zweimal in Manchester und man kann da eigentlich wenig Aufregendes entdecken.
Ja, ich empfehle in dem Zusammenhang den Film Control. Da geht's um Joy Division, vor allem um Ian Curtis. Ist auch komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Ist, glaube ich, 2006 oder so rausgekommen.
Mit Alexandra Maria Lara. Ja. Allerdings erschöpft sich der Film in einer banalen Liebesgeschichte. Ich war enttäuscht. Hinterher muss ich eigentlich sagen, das typische Rezept, die typische Strickart von heutigen Filmen, es geht um eine Dreiecksbeziehung.
Ja, aber
langweilig.
Das stimmt schon. Aber mal abgesehen von der Handlung, die Bilder, die da eingefangen werden, von Manchester,
das
der
ist gut.
70er.
Ja,
die fand ich wirklich
weiß.
Sehr, sehr passend, wie er dort zum Arbeitsamt geht und diese tristen Backsteingebäude und diese Hochhäuser und alles. Also ich glaube, das hat schon den Sound geprägt.
Ja, der Regisseur hieß Anton Corbijn bei diesem Film. Das muss sich ja irgendwie widerspiegeln in Qualität, zumindest optisch.
Ja, ist ja eigentlich auch Fotograf, hat bekannte Plattencover gemacht, zum Beispiel The Joshua Tree von U2, fällt mir da spontan ein. Aber lass uns mal zurückgehen zu Manchester. Es gibt natürlich nicht bloß Joy Division und New Order. Es gibt selbstverständlich auch Bands wie 82 gegründet The Smith. Ja, auch ein ganz eigener, originärer Sound, den, soweit ich weiß, du nicht besonders magst, oder?
Ich finde es ereignislos, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich für ein Rockradio schon sehr damit beschäftigen müssen, habe mehrere Beiträge anfertigen müssen. Ja. Ich konnte nichts Aufregendes entdecken und ich kann auch die Lesart nicht teilen, wonach The Smiths noch einflussreicher gewesen sein sollen als die Beatles auf die Entwicklung der britischen Popmusik.
Ja, das finde ich
halte das für maßlos. Das mag ja textlich alles unwahrscheinlich in die Tiefe gehen, gesellschaftskritisch, psychologisch und so weiter und so fort. Aber wenn die Musik nicht stimmt, dann taugt das alles nichts.
Ja, ich meine, Morrissey, der Sänger, ist ja sowieso kontroverse Gestalt, in den letzten Jahren auch immer schrulliger geworden.
Ein wunderlicher Typ, der mit einem Blumenstrauß an den Gürtel seiner Hose gebunden auf die Bühne kommt. Und was das bedeuten soll, ich bin bis heute noch nicht dahinter gekommen. Er erklärt es, glaube ich, auch nicht.
Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Morrissey's Gesang. Ist mir ein bisschen zu kitschig, aber gut, das war damals so. Was ich umso mehr liebe, ist das Gitarrenspiel von Johnny Marr. Wunderbarer Gitarrist, wenn du mich fragst, der schon fast einen eigenen Stil kreiert hat. Also du hörst halt sofort, das kann bloß Johnny Marr sein. Dieses Gitarrenpicking, ja. Ein Smith-Song funktioniert ja meistens so, dass du eine solide Rhythmusspur im Hintergrund hast und dann diese typischen Gitarrenmelodien. Das ist einmalig, finde ich wunderbar. Big Mouth Strikes Again zum Beispiel ist ein toller Song. Oder How Soon Is Now, auch einer meiner Lieblings-The Smith-Songs. Also in keinster Weise eine bedeutungslose Band. Da geht unsere Meinung, glaube ich, ein bisschen auseinander. Großen Einfluss hatten die Jungs zum Beispiel auf eine weitere bekannte Band aus Manchester, dann in den 90ern, und das können natürlich bloß Oasis sein,
ja, die Brüder Gallagher. Natürlich. Die Britpop-Band überhaupt in den 90ern, und damals schon als die neuen Beatles gefeiert, wie hätte es anders sein können.
Ist aber die britische Presse sofort dabei, oder? Wenn es um die neuen Beatles geht.
Das ist immer so, wenn irgendeine Band in England erfolgreich ist, dann sind das immer gleich die neuen Beatles.
Ja gut, so läuft das, ne? So verkaufen sich Musikzeitungen.
Ich muss aber einflechten, bevor wir jetzt Manchester zur heiligen Stadt erklären, dass eigentlich jede britische Großstadt oder jede englische Großstadt ihre Musiker und ihre Musik, ihren Sound hervorgebracht hat. Also da wäre natürlich Liverpool, ich meine jetzt gar nicht unbedingt die 60er Jahre, sondern auch die New Wave-Strecke mit Frankie Goes to Hollywood, mit OMD, mit Echo and the Bunnymen und wie sie nicht alle hießen. Dann natürlich die Birmingham-Szene der 70er Jahre mit Idle Ways, mit Soft Machine und mit The Move, aus denen dann später das ELO hervorging und so weiter und so fort. So hat also jede englische Großstadt eigentlich ihre Stars hervorgebracht.
Ja, na klar, bin ich ganz deiner Meinung. Aber Ende der 80er war es eben die große Stunde von Manchester bzw. von Madchester. Und jetzt, Lutz, haben wir noch eine Sache zu klären.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1989.
Fast sind wir am Schluss angekommen. Es geht jetzt noch um unsere Plattengeheimtipps. Was hast du auf dem Schirm, Lutz?
Ja, eine deutsche Band aus Berlin mit der wunderschönen Katharina Frank, der kleinen großen Frau. Und die Rainbirds, 86 bekannt geworden mit Blueprint und dann 2,5 Jahre später dann die zweite LP, Call Me Easy, Say I'm Strong, Love Me My Way, It Ain't Wrong. Ein langer Titel, das garantierte eine gewisse Aufmerksamkeit damals und eine Platte zum Durchhören, eigentlich damals sehr ausführlich besprochen und vorgestellt bei DT64, irgendwann in der Woche mal abends, da habe ich es zum ersten Mal gehört. Single-Auskopplung hieß Sea of Time, war lange nicht so erfolgreich wie Blueprint, auch nicht so energiegeladen. Aber der eigentliche Geheimtipp auf der Platte, das ist dieses wunderbare, verträumte, langsame White City of Lights, Love is a Better World. Kann ich nur empfehlen, die Rainbirds.
Mein Geheimtipp kommt von Joe Jackson, Blaze of Glory. Damit ist nicht der gleichnamige Vater von Michael Jackson gemeint, das ist ein anderer Typ. Ich meine den britischen Musiker, der hat Ende der 70er angefangen, hat er seine ersten Alben rausgebracht, ist wirklich ein richtig fähiger Musiker, genialer Songwriter, kann man nicht anders sagen. Blaze of Glory ist ein weiteres Beispiel dafür. Tomorrow's World zum Beispiel oder 19 Forever, den Song hat man vielleicht schon mal gehört. Das sind wunderbare Popsongs, da kannst du überhaupt nicht dran meckern, aber der große Erfolg ist ihm immer verwehrt geblieben, was ich sehr, sehr schade
finde. Ja, er hat Anfang der 80er hat er ein bisschen Furore gemacht mit Songs wie Stepping Out und It's Different for Girls, das muss wohl sogar so ein halber Hit gewesen sein.
Es gibt auch irgendwo einen legendären Rockpalast-Auftritt von 82, glaube ich.
83 oder 82, ja.
Ja. Also eigentlich sollte man sich alle Alben von Joe Jackson mal anhören, aber Blaze of Glory ist an der Stelle mal meine Top-Empfehlung. Unbedingt mal reinhören. Und damit sind wir am Schluss angekommen, lieber Lutz. Das war das Jahr 1989.
Ja, wie gesagt, ein historisch überwältigendes Jahr, wer es miterlebt hat. Und Musik, die schönste Nebensache der Welt, wurde für eine Weile nur noch Nebensache.
Das sind schöne Schlussworte. Famous last words. An der Stelle sollten wir vielleicht mal sagen, dass wir jetzt eine kleine Pause machen. Wir gehen in die Sommerpause. Das ist jetzt quasi das Finale der ersten Staffel. Aber wir kommen wieder spätestens im September. Könnt ihr wieder mit uns rechnen. Bis dahin bleibt uns gewogen und bleibt vor allem schön gesund. 1001 Musikgeschichten war das mit Lutz Stolberg und Carsten Richter. Tschüss, bis bald.
Tschüss.